Punk. Ihr hört Punkrockers Radio, die Sendung heißt Kopfpunk. Mein Name ist Marco und heute zu Gast zum zweiten Mal in der Sendung anlässlich der Veröffentlichung ihrer zweiten Platte, die unsichtbaren Messer. Hallo.
Hello again. Hallo.
Wir haben hier Pogo, den Bassisten, Hendrik, den Sänger und Pascal, den Gitarristen. Wo ist der Schlagzeuger Philipp?
In Hamburg.
Was macht er in Hamburg?
Leben.
Um Gottes Willen, irgendwie. Wie macht er das denn mit den Proben dann immer?
Der kommt vorbei, der ist sehr diszipliniert und zuverlässig.
Das stimmt, da kriegt er schon, hat er schon die eine oder andere Fleißkarte bekommen von uns.
Okay. Ja, da sind wir wirklich sehr zufrieden mit. Das klappt total gut.
Okay. Ihr sitzt da gesellig beieinander, eine gemütliche Runde. Es gibt einen tollen Anlass. Heute, Freitag, 22. Veröffentlichung eurer zweiten LP, Die Unsichtbaren. Wie geht's euch damit? Wie fühlt ihr euch jetzt gerade?
Gut.
Hendrik fühlt sich gut. Pogo?
Ich fühle mich auch gut. Ich finde das super, dass man so einen langen Prozess zum Abschluss bringt. Das ist ein gutes Gefühl, wo man wirklich viel Energie reingesetzt hat.
Das stimmt.
Palle?
Ja, auf jeden Fall. Das ist ein super Gefühl, weil also die Arbeiten an der Platte erstrecken sich jetzt auch schon, also die Arbeit selbst nicht mehr, aber die Zeit vom Songwriting über die Aufnahmen bis zum Release jetzt hat sich echt gezogen. Und das ist schon cool, wenn man so einen Prozess jetzt irgendwie zum Abschluss bringt oder so einen Punkt hat, wo es dann auch mal losgeht endlich, ne?
Und eine neue Öffnung, kreativ weiterzuarbeiten, ja auch immer so gut funktioniert, wenn man so bestimmte Daten hat, wo man sagt, okay, damit haben wir jetzt irgendwie eine Sache zwar nicht abgeschlossen, weil es damit dann ja erst so richtig losgeht, aber für uns, was so das Input-Gefühl angeht, ist ab heute sozusagen wieder alles offen und wir machen weiter.
Jo. Ja, das glaube ich. Da geht jetzt was zu Ende, was ihr schon vor ein paar Monaten angefangen habt. Ich fand's in der Summe beeindruckend, wie ihr diesen Prozess und wie ihr das, wie ihr den eingeleitet habt und wie ihr das öffentlich auch ein Stück weit die Produktion begleitet habt. Also ich meine, ich rede wirres Zeug. Ich rede davon erstmal von dem Video Neonlicht, das ihr vorab veröffentlicht habt als erste Single, als erstes Lebenszeichen. Dann hattet ihr parallel auf eurem, ich glaube, auf eurem Blog hattet ihr diesen Studio-Blog, wo ihr so ein paar Einblicke gewährt habt. Dann gab's, habe ich mir dann auch extra gekauft, bin auch sehr begeistert von dem Heft. Da gab's eine Beteiligung an einem neuen Magazin für Text und Musik namens Das Wetter. Da wurden dann vorab die Texte abgedruckt und es gab auch Textinterpretationen und allgemein wohlwollende Worte, kann man wohl so sagen. Dann gab's eine Specks-Geschichte irgendwie und das hat mich dann immer irgendwie so ein Stück weit begleitet und ich sag mal so seit 3 Wochen habe ich eure offizielle Vorab-CD, die Promo. Ja. Nee, sorry, ist halt gar keine Promo, ist ja die offizielle CD. Ja. Und höre die natürlich seitdem ständig und kann das gut nachvollziehen irgendwie. Ne? Also erstmal Glückwunsch zu dieser ganzen Herangehensweise. Sehr beeindruckt finde ich auch bei euch dann in den Facebook-Kommentaren, dass es für euch ja auch ein Stück weit anscheinend auch ein ziemlich heftiges Feedback von der Menge ist und vom Output her, was ihr da jetzt in den letzten Tagen so bekommen habt, schon mal als Reviews. Das neueste war jetzt, glaube ich, die Spiegel Online Review, ne? Das ist natürlich auch wieder so ein Knaller, ne? Wie geht ihr damit um? Wie erlebt ihr das? Ist das ein wesentlicher Unterschied zum Feedback auf die erste Platte? Ist das so ein Schritt nach vorne? Haben sich die Türen geöffnet, die ihr beschreibt in dem Song? Ich glaube, die kapieren nicht oder so, da geht es dann um die Türen.
Ne? In Staub geht es um Türen.
Staub, okay.
Ja, die Türen haben sich geöffnet und die Türen, die schon offen waren, da sind wir dann nochmal durchgegangen.
Also ein wesentlicher Unterschied zur ersten Platte ist es vielleicht nicht unbedingt. Die hat ja auch überraschenderweise ein ziemlich starkes Feedback erzeugt. Natürlich ist das jetzt, dadurch, dass die Aufmerksamkeit schon da war, irgendwie war da vielleicht so ein Spannungsbogen, was für die zweite Platte, also der war einfach da, dieser Bogen. Und dementsprechend wurde das halt auch noch öfters rezensiert.
Ja, also wir haben, wenn man jetzt schon guckt und die meisten Sachen, die wir jetzt vorbereitet haben mit Interviews und so, sind auch gar nicht erschienen. Das heißt, heute am Tag des Releases gibt es schon so viele Rezensionen, wie beim letzten Mal, glaube ich, in der Summe fast gar nicht da waren. Und da kommt noch einiges. Das heißt, damit sind wir sehr zufrieden. Das ist sehr schön, ja. Und vor allem ist es ja auch so, dass man immer wieder von allen Leuten und von allen Seiten hört und auch immer selber als Rezipient liest, dass eine zweite Platte so schwierig ist. Und deshalb, wir wussten ja, was wir gemacht haben und dass wir damit zufrieden sind und waren deshalb auch die ganze Zeit eigentlich recht glücklich und optimistisch. Aber man gibt dann irgendwann die Platte ab und dann wird es interessant, wie kommt das an? Und da haben wir bisher, sind wir echt fassungslos, wie gut die angenommen wird und wie positiv die Leute darüber sprechen und schreiben. Ja, das ist sehr schön.
Ja, eigentlich, also ist das alles bis jetzt sehr angenehm. Also wie Henrik das sagt, wir wissen, was wir gemacht haben. Und jetzt sind die anderen Leute dran, die das hören, ne? Und die können darüber schreiben und können sagen, was denen dazu einfällt. Und wir beobachten das jetzt halt so. Ja. Und das ist natürlich schon überraschend und auch schön, dass dass das Feedback in erster Linie positiv ist. Und das bestätigt er natürlich auch in einer gewissen Weise.
Ja. Palle, hat sich die Musikerweisheit denn bewahrheitet, dass das zweite Album das schwerste ist?
Nee, bei uns kann man das eigentlich überhaupt nicht so sagen, weil eigentlich war das jetzt auch kein, nicht so richtig ein neues Kapitel mit der zweiten Platte für uns. Es war eigentlich noch derselbe Prozess, der mit der ersten Platte begonnen hatte, ne? Also wir haben einfach neue Songs gemacht und das ist jetzt auch kein Konzeptalbum oder so. Das sind einfach Songs, die wir dann in einem ganz normalen Prozess weitergeschrieben haben und dann irgendwann waren so viele Songs fertig, dass wir ein Album daraus machen konnten.
Ja.
Von daher, ja.
Es gibt ja immer sozusagen zwei Perspektiven erstmal, was diesen Prozess, diesen Schaffensprozess angeht. Es gibt die Beobachtung von außen und natürlich kann man dann zwischendurch auch irgendwie Lebenszeichen von sich geben, wie wir das auch gemacht haben, aber meistens ist es ja so, dass dann die Aufmerksamkeit kommt, wenn was Neues erscheint. Das heißt, von außen betrachtet gibt es das erste Album und dann irgendwann mit Singles etc. drumherum das zweite Album. Wir nehmen das aber ja nicht so wahr, weil dazwischen ja das meiste passiert. Ne? Also wir haben ein Album gemacht, dann haben wir einfach weitergemacht, wie Palle das gerade beschrieben hat, und dann kommt jetzt das zweite Album. Also so eine Zäsur oder so dazwischen gibt's gar nicht, das fließt die ganze Zeit.
Hm. Ja, okay. Ja, ich meine, es gibt ja diese Musikerweisheit, die sagt ja, fürs erste Album hast du dein Leben lang Zeit, ne? Und fürs zweite dann halt quasi nur ein Jahr. Oder ihr seid ja in dem Rhythmus drin. Ne? Wann kam im Schwindel? Das war...
Letztes Jahr im Juni.
Ja. Also gut, 1,5 Jahre, sehr guter Schnitt.
Kopfpunk!
Ihr hattet ja zwischendurch noch andere Lebenszeichen, vielleicht, ich weiß gar nicht, ob die von euch selber waren, irgendwelche Handy-Bootlegs aus dem Publikum. Da gab es ja schon Platzpatronen in Esslingen und
bitte? Bekommen, das ist interessant.
Ja, gab es
zum ersten Mal.
Ja, und natürlich in einer nicht so schönen Qualität. Ihr habt das dann getoppt. Nach Neonlicht, nach der Videoveröffentlichung kam dann auch noch über euren YouTube-Kanal diese Rama-Session. Ne? Und die hat dann für die Hörer, das war jetzt der Zeitpunkt, wo ich auch schon, glaube ich, die Platte ungefähr kannte, oder? auch da, die Platte hat, diese Aufnahmen haben auch so eine wahnsinnige Räumlichkeit irgendwie, ne? War das so ein Aspekt? Also das fällt mir bei der Platte, die Unsichtbaren, halt auf, und die beginnt ja auch, ich nenne das mal einen Verfremdungseffekt, nämlich mit deiner Ansage irgendwie, wir spielen das Stück Angeschossen, was ja als erstes mal, also was mich erstmal verwirrt hat, weil ich dachte, was kommt jetzt? Kommt ein Live-Konzert? Oder man hat nur so ein bisschen das Publikum im Hintergrund vermisst, obwohl da irgendwelche Geräusche zu hören sind, aber nicht genau identifizierbar. Und
ich kann sie auch selber gar nicht identifizieren, die Geräusche sind irgendwie auf einmal da.
Ja. Es ist sehr räumlich und man fühlt sich da mittendrin, als würde man halt, wie gesagt, davor stehen. War das so ein Ziel von euch? War das so eine Idee oder wie hat sich das entwickelt?
Also räumlich ist ja schon mal der wesentliche Unterschied zur ersten Platte, weil wir eben zusammen live in einem Raum aufgenommen haben. Das war auch unser Ziel, unabhängig von der Produktion mit Tobias Levin, dass wir gerne live einspielen wollen.
Aber nicht eingesungen, ne?
Nee, ich habe auch danach
gesungen. Genau. Aber die Instrumente sind, also das Grundgerüst sozusagen, Gitarre, Bass und Schlagzeug, abgesehen von so ein paar kleineren Overdubs, sind halt alle live in einem Raum entstanden. Und das macht auch eben natürlich den Sound aus, ne? Dieses Räumliche, das ist ja ganz klar.
Ja, ihr habt es aber auch forciert, beziehungsweise der Tobias Levin, oder war es eure Idee, das dann auch so klingend stehen zu lassen? Man hätte es ja manipulieren können, gibt es ja genug Möglichkeiten.
Nee, das war sowohl unsere als auch Tobias Intention dabei.
Ja, wobei ich denke auch, dass durch die Produktion, die Arbeit von Tobias, da dieser Charakter nochmal verfeinert wurde, den du beschreibst mit diesem räumlichen Klang. Das hat nochmal so einen ganz speziellen Touch bekommen. Also bei den Rama-Sessions, von denen du gerade gesprochen hast, das ist ja wirklich 100% live. Da wurde nichts gearbeitet, das ist nur gemischt und gemastert worden.
Aber die sind auch sehr räumlich gemischt, ne?
Ja, also der Grundcharakter ist vielleicht schon da, vielleicht hat Tobias den halt noch aufgegriffen und den sozusagen abgerundet noch und noch ein bisschen weitergetrieben sogar, würde ich sagen.
Ja. Ja, gibt es da irgendwelche Verknüpfungspunkte zwischen der Rama-Session und Tobias Levin?
Nö, eigentlich nicht.
Nee, das sind andere Leute, ne?
Die wirken vollkommen unabhängig voneinander und ich weiß auch gar nicht, ob die sich irgendwie kennen. Ich vermute eigentlich nicht. Und Tobias ist ein super Typ und Christian und sein Team, Christian Bettke und sein Team, die das Rama-Studio machen, sind super Leute und da haben wir uns bei beiden gut aufgehoben gefühlt.
Genau.
Und bei Tobias war es auch irgendwie für, zumindest aus meiner Wahrnehmung, für den Prozess der Platte gar nicht mehr so, dass man irgendwann so eine Trennung hatte, da sitzt der Produzent, hier sind wir, sondern war schon, weil wir sehr viel auch zusammensaßen, gesprochen haben, der war irgendwie dann auch Teil der Band für diesen Prozess.
Okay.
Ja, das sind schon eigentlich zwei ganz verschiedene Sachen gewesen. Also diese Rama-Sessions, das fällt eher in diese, ja, wie du das gesagt hast, dass sich da Türen aufgetan haben. Das waren eben Leute, die haben wir kennengelernt durch Konzerte und die haben uns dann nach Mannheim eingeladen ins Studio, einen Tag, wo wir dann drei Songs spontan eingespielt haben.
Ja, und das hat sich halt auch insofern stark voneinander unterschieden, dass wir da sozusagen mehr oder weniger First Take aufgenommen haben und das wirklich eine Sache von 3-4 Stunden war oder so.
Ja, man merkt es ja auch. Aber ich meine, es ist fantastisch. Ich wünschte, ich hätte in der Qualität ein ganzes Konzert von euch. Ne? Also Gassenhauer da in der 7-Minuten-Version ist absolut Weltklasse. Da hebe ich einfach nur ab. Ne? Und da möchte ich dann, wenn ich immer Pogo so sehr gelobt habe, und ich weiß, ihr seid auch so große Pogo-Lober, ist ja vollkommen klar, erübrigt sich ja von selbst, ne, aber der Oberknaller ist natürlich hier Ömmes, ne, Palle, ne, also diese Delay-Gitarre ist, und vor allen Dingen halt diese Spezialisierung wirklich auf, ja, auf Geräusche, auf Atmosphäre und auf, klar wird da auch ab und zu mal klassische Gitarre gespielt, sonst wären es keine Rocksongs, ne? Aber das macht es dann schon sehr, sehr undergroundig auf jeden Fall. Ne?
Das ist geil, übrigens, so hieß mein alter Fußballtrainer und dem sind immer, wenn der über so Huckel gefahren ist, im Auto Pornohefte aus dem Handschuhfach gefahren.
Das finde ich super.
Finde ich total klasse, irgendwie setzt sich dann auch im Stereospektrum, ich habe die Boxen hier in meinem Wohnzimmer sehr weit auseinander stehen, irgendwie klingt einfach ganz, ganz toll. Man kann da wunderbar tief eintauchen und unterstützt dann auch die Texte. Ja, und wäre so für mich das nächste große Thema. Das ist für mich nämlich sehr, sehr schwierig alles. Jetzt bin ich da schon ein bisschen, also ich bin da eigentlich ganz gut drin. Ich will jetzt auch gar keine Textinterpretation. Ich kann nur gratulieren irgendwie. Die gefallen mir von vorn bis hinten einfach nur gut. Aber ich bin noch lange nicht so weit, dass ich alles verstehe. Aber das ist auch das Schöne, weil das macht die ganze Platte auch ein bisschen befremdlich. Und ein bisschen, ja, vielleicht war das eben ein ganz gutes Wort, undergroundig. Und
es geht ja auch gar nicht letztendlich um ein komplettes Entschlüsseln, Dechiffrieren oder Verstehen im klassischen Sinne. Das ist ja gar nicht meine Intention, was zu machen, was dann von jemandem angenommen wird. Und dann gibt es die richtige oder falsche Interpretation. Das ist ja vielmehr so, dass man irgendwas macht und dann eben nicht nur Verständnis herstellen will, sondern halt Problematisierung, Aufmerksamkeit, Nachdenken anstoßen will und irgendwas freisetzen möchte. Ne? Und deshalb, ich finde, man muss das gar nicht alles verstehen.
Exakt.
Ich könnte auch gar nicht vorschlagen, wie man das verstehen soll. Also das sind ja auch jetzt nicht wahnsinnig intentionale Texte. Es gibt Sachen, wo ich mir konkret was bei gedacht habe und manchmal bin ich da selber noch auf der Suche, was das denn jetzt eigentlich bedeuten soll.
So, ja, ne? Ja. Und es liegt ja eh beim Betrachter, beziehungsweise genau. In dem Fall beim Hörer. Ne? Und jeder macht da eh sein eigenes Ding drum, ne? Irgendwie. Aber ich hatte für mich schon so die Idee, dass gerade so das Versteckte, also die wahrscheinlich, ich habe ja jetzt leider nur die CD, aber ich vermute mal, die Seite B, ne, wird wahrscheinlich anfangen mit das Versteckte Morene, ne? Kann genau. Das sein? Ne?
Ja.
Und ich hatte schon den Eindruck, also tiefer in die Ungemache der eigenen Seele und des eigenen Unbewussten geht's nicht mehr als wie auf Seite B, ne? Und
Kopfpunk.
Ich habe mich die ganze Zeit über gefragt, ob es dazu, ich meine, wir hatten ja schon mal eine Sendung und da haben wir auch über Romy Schneider gesprochen, auch über Teresa Mora. Mhm. Die hat irgendwie vor ein paar Wochen irgend so einen Preis bekommen. Ne?
Ja, da lagen wir goldrichtig. Die hat nämlich den deutschen Preis
bekommen. Ne? Ich habe mich gefragt, ob das Ganze vielleicht ein literarisches Motiv hat. Ich meine, immerhin hast du eine sehr bekannte Schauspielerin, Romy Schneider, aufs Cover gehievt irgendwie. Und Romy war ja auch das Ende der ersten Platte im Schwindel. Das war ja der Rausschmeißer quasi und auch eine schöne Brücke quasi zum neuen Album. Aber was hat es mit diesem Romy-Schneider-Leitmotiv auf sich und haben die Texte irgendwie einen literarischen Background?
Also es gibt, glaube ich, so diverse Querverweise auf irgendwelche Sachen, die ich dann mal toll fand oder die mich irgendwie wachgehalten haben und die mich ins Nachdenken gebracht haben, die ich dann auch ganz konkret nenne. Die kapieren nicht, zum Beispiel ist auch von Boris Vian ein literarischer Titel, wo ich mich dann bedient habe und so. Und das gibt es ja schon die ganze Zeit bei Messer. Das ist einfach aus einem Interesse für sowas entstanden und aus dem Gefühl heraus, da gibt es etwas, was irgendwas für mich bedeutet, was ich jetzt mit benutze. Und das, dieses, was du gerade als Leitmotiv beschrieben hast, dass sozusagen die erste Platte mit Romy aufhört und die neue Platte, wenn man sich das Cover als erstes anguckt, bevor man irgendwas ein- oder auflegt, dass es damit weitergeht, das fällt mir jetzt gerade zum ersten Mal auf. Also da steckt kein Konzept hinter. Das sind dann so die Zufälle oder die unbewusst, unterbewusst passierenden Dinge, die man gar nicht so klar hat. Aber das macht halt auch Spaß. Ne? Man macht irgendwas und später guckt man sich das dann selber mal an, was denn da entstanden ist, was vielleicht auch gar nicht motiviert war.
Ja. Okay. Gut, okay, ja. Warum denn Romy Schneider? Also ich meine, ich habe da so gar keinen Bezug zu. Also mir würden tausend andere, du hattest, auf im Schwindel war Anthony Dawson, 007 Darsteller, ein Darsteller aus den 007 Filmen.
Genau, ja, und der hat den Bösewicht gespielt, der die Katze gestreichelt hat, von dem ja. Man nie das Gesicht gesehen hat.
Also da könnte man ja schon fast von einem seriellen Ansatz eigentlich sprechen. Ne? Ein Schauspieler, eine Schauspielerin.
Ja.
Was kommt als nächstes?
Weiß ich noch nicht genau. Nee, das sind, glaube ich, alles eher Zufälle, die man gar nicht so bewusst irgendwie setzt.
Wer entscheidet das denn? Waren alle involviert ins Artwork?
Ja, ich habe denen irgendwie 10 Vorschläge geschickt und dann die haben immer direkt beim ersten Mal gesagt, so, jo, cool, nehmen wir. Und dann war ich selber aber nicht zufrieden und dann habe ich nochmal was Neues gemacht.
Nicht immer.
Ja, nicht immer, stimmt. Manchmal waren sie auch nicht so zufrieden.
Ja, Favorite.
Da muss ich zurückrudern.
Da war ich nicht so begeistert von.
Ja.
Und von irgendeinem anderen war ich nicht begeistert wiederum.
Ja, okay, dann haben wir es doch scheinbar irgendwie ein bisschen diskutiert, aber Romy Schneider ist es geworden, weil ich mit dem Bild irgendwie dann so zufrieden war und weil ich die einfach interessant finde. Das ist halt so eine Gestalt, die war wahnsinnig strahlend und wahnsinnig, hat wahnsinnig tolle Filme gemacht, neben Filmen, die auch nicht so toll waren. Und war aber auf der anderen Seite so wahnsinnig gebrochen. Und die hat so das, was uns immer schon interessiert, nämlich so Ambivalenzen, bringt die für mich irgendwie auf den Punkt. Und die übt irgendwie so eine Anziehungskraft aus. Und vielleicht kommt die auch nochmal irgendwie im Kontext von Messer vor. Ich finde einfach Romy Schneider, ich würde gar nicht sagen toll, natürlich finde ich die auch toll, aber ich finde die erstmal interessant. Die hat irgendwas in sich, was über das Leben aussagt.
Also Romy Schneider könnte ja auch ein Stück ein Indiz auch dafür sein, dass jetzt die Reviews, die ihr in den letzten Tagen bekommen habt, die sind medial grenzensprengend. Heute sind wir bei Punkrockers Radio, ihr wart die letzten Tage bei 1 Live, ihr habt eine Review im Spiegel, ihr wart in der Spex, die Punk-Fanzines kommen sicherlich auch noch dran. Ihr entwickelt euch vielleicht ein Stück weit, meiner Meinung nach auch zum Liebling des Feuilletons irgendwie, so die Avantgarde Underground Punkband, die man so ein Stück weit vorzeigen kann. Und heute sind wir hier bei einer Sendung, die Kopfpunk heißt. Ne? Wie jongliert ihr für euch damit? Ist euch das egal, egal aus welcher Richtung das Interesse kommt? Oder habt ihr da so Favoriten? Seid ihr lieber in so einem DIY-Kontext oder seid ihr lieber bei so einem Kommerz wie 1 Live?
Also ich habe Bock auf alles. So, ich denke mir irgendwie, es gibt bestimmt auch Grenzen und man wird bestimmt auch Sachen nicht machen. Also ich würde glaube ich nicht ins Burger King Magazin oder so. Aber
Pogo wollte noch was sagen, oder?
Was war nochmal die Frage?
Hättet ihr Angst oder fühlt ihr euch wohl, wenn ihr Lieblinge des Feuilletons werdet?
Achso, dann stelle ich eine Gegenfrage, was spricht dagegen?
Ja, vielleicht so ein Punk-Bewusstsein, dass man sagt, oh Gott, nein, ich will nicht in die Zeit.
Ja, also ich weiß nicht, ich kann ja nur für mich sprechen und bei mir ist es halt so, dass ich einfach die letzten 10 Jahre ungefähr in Bands gespielt haben, die sich halt primär in so einem DIY-Kreis aufgehalten haben. Und durch die Band Messer haben sich halt alle andere Türen geöffnet und ich finde es einfach interessant, diese Erfahrung aufzusaugen. Also ich habe halt einfach Lust auf was Neues, ganz, ganz stumpf gesagt. Und, ja. Und das bietet sich halt dadurch ganz gut an.
Das ist halt ein Abenteuer. Und ich finde halt schön, dass im Feuilleton zum Beispiel Leute über einen schreiben, die gar nicht aus der gleichen, wie auch immer man das jetzt nennen mag, irgendwie DIY-Punk-Kultur kommen, sondern die andere Zugriffe haben, weil sich dadurch natürlich auch nochmal Ideen entwickeln und Fragestellungen entwickeln, die wir vielleicht gar nicht so auf dem Schirm haben. Ne? Und das ist dann für uns der Moment, wo ein Dialog losgeht, wo man dann über das, was geschrieben wird, nachdenkt, weil es irgendwie auch eine neue Perspektive ist auf das, was man tut. Eine andere Perspektive.
Pascal?
Ja, da kann ich eigentlich gar nicht jetzt viel hinzufügen. Also für mich macht das, ja klar, natürlich macht das einen Unterschied. Wer jetzt über einen schreibt, wie Henrik das jetzt eben erzählt hat, dass die Leute einen anderen Zugriff darauf haben und anders mit dem, was wir machen, umgehen. Aber grundsätzlich ist es natürlich, es ist jedes Mal cool, wenn sich jemand damit beschäftigt. So machen. Also egal wer.
Kopfpunk! Gibt's noch eine Single jetzt zur Platte?
Ja, wir haben ja online diese Die kapieren nicht mit dem Brigitte Bardot Serge Gainsbourg Coversong zusammen mit Dagobert als B-Seite rausgebracht. Da gibt's Überlegungen, ob man zum Record Store Day nochmal das haptisch als Vinyl rausbringt. Und ja, wir überlegen gerade an neuen Videoideen. Also wir wollen schon noch weiter mit dem, was wir jetzt aufgenommen haben, was machen.
Hast du, glaube ich, einen guten Punkt gerade genannt. Ich glaube, Merchandise-mäßig sind wir echt eine sehr träge Band. Bisher zumindest. Also da hält sich unser Interesse bis jetzt noch ziemlich in Grenzen.
Das mit so Hardcore-Sachen, wo viele von uns eine Erfahrung als Bandmitglieder hatten, vergleicht. Also so Pressgang-T-Shirts und Ritual-T-Shirts wurden bestimmt mehr verkauft.
Ja,
das aber das ist auch nicht irgendwie jetzt unser Anspruch, da den Merchandising-Markt abzuschöpfen oder so. Manchmal machen wir T-Shirts, wenn wir irgendwie gerade Lust haben, und dann gucken wir. Also so.
Ja, für manche Bands ist das doch ein ganz wesentlicher Einnahmefaktor.
Hm? Ja, bei uns nicht.
Ja, für uns leider nicht.
Nee, das ist ja aber wir lachen. Vollkommen legitim. Es gibt ja T-Shirts, so ist es ja noch nicht. Also, ne,
es gibt T-Shirts, die verkaufen sich auch irgendwie ganz okay so. Aber es ist jetzt nicht so, also wie Henrik ja schon sagte, irgendwie in so einer glasklaren Punk- oder Hardcore-Band zu spielen, ist das einfacher, weil es dann einfach so zum Dresscode irgendwie gehört, ja, so ein Band-T-Shirt zu haben. Und ich glaube, weil wir eben so eine genreübergreifende Band sind und,
genau,
und eben nicht so einer Norm entsprechend vielleicht, wie Hardcore-Band XY, ist das bei uns, glaube ich, ein bisschen schwieriger. Und dementsprechend haben wir auch Publikum, was jetzt nicht so Band-Shirt-affin ist.
Genau, das finde ich halt gut. Unser Publikum ist glücklicherweise so heterogen, dass man gar nicht die Möglichkeit hat, denen mit einem Dresscode zu begegnen, den man dann vorgibt, weil die Leute wirklich unterschiedlich sind, auch was das Alter angeht. Ich bin total froh darüber, dass, wenn ich von der Bühne ins Publikum gucke, die Hälfte der Konzertbesucher Frauen sind und die andere Hälfte der Konzertbesucher Männer, und wir nicht irgendwie das Gefühl haben müssen, so eine Pimmelrockband zu sein, die irgendwie martialisch-männlich da irgendwie die rauen Gelüste irgendwelchen Ziegenbart-Rock-Typen bedient, sondern dass wir wirklich ein ganz buntes Publikum haben. Und dann kann man das in Kauf nehmen, dass man nicht das eine T-Shirt, auf das sich alle einigen können, verkauft. Das finde ich vollkommen in Ordnung.
Vielleicht haben wir auch einfach nur total hässliche Motive bisher gehabt.
Ja, weil ich die immer mal.
Ja, bemerkt ihr einen Zuschwung an Zuschauern? Hat das letzte Jahr was gebracht?
Ja.
Ist es kontinuierlich mehr geworden, oder?
Kommt natürlich ein bisschen auf die Stadt drauf an, ne? Klar ist so eine Stadt wie Berlin wesentlich einfacher als so eine Stadt wie Darmstadt oder so, ohne jetzt Darmstadt bashen zu wollen. Also gerade in so großen Städten wie Köln, Hamburg und Berlin merkt man das halt total, ne? Da ist wirklich ein wesentlich größerer Zulauf als noch zu Anfang.
Ja. Habt ihr jetzt aktuell eine Tour geplant? Man konnte lesen, ihr habt jetzt eine Booking-Agentur, die mit Kasper zusammenarbeitet, glaube ich. Ne? Das ist die Connection irgendwie. Ist ja was geplant, was jetzt so was Größeres, so 2 Wochen am Stück oder irgendwie sowas, geht doch gar nicht, ihr geht doch alle arbeiten. Ne?
Ende Februar, Anfang März gehen wir auf Tour. Hm.
3 Wochen am Stück.
3 Wochen am Stück. Und das machen die Arbeitgeber, achso, das sind die, gibt es da schon Ferien? Sind da Osterferien? Nee, kann ja nicht, Blödsinn, da ist gar nichts.
Das ist Ferien, zumindest. Und ich habe ganz leeren Urlaub, den kann ich nehmen, wann ich will.
Also wir haben schon ganz bewusst eine Booking-Agentur uns genommen und mit der zusammengefunden, weil das sonst irgendwann auch uns überfordert, uns um alles zu kümmern, weil Messer viel Aufmerksamkeit braucht und wir aber auch alle unsere Sachen noch nebenher haben. Und das war einfach eine ganz pragmatische Entscheidung. Und die Booking-Agentur, bei der wir sind, Landstreicher, da ist es Gott sei Dank so cool, dass die genau, glaube ich, kapiert haben, wer wir sind und was wir sind und dass das vollkommen im Dialog passiert. Ne? Manchmal schleppen wir Sachen an und sagen, hier haben wir Bock drauf, dann sagen die so, ja, cool. Und manchmal schleppen die Sachen an und sagen, das wollen die, und dann sagen wir ja oder nein. Und da gab es nie Streit, da gab es nie Probleme, funktioniert mit denen super. Also das sind ganz, ganz liebe Leute, die wirklich gut arbeiten und die auch vollstes Verständnis für uns haben.
Ja. Und der Punkt, dass wir selber noch Shows buchen dürfen, war uns natürlich total wichtig, da so eine gewisse Freiheit zu haben. Aber man muss auch ganz klar sagen, wir haben uns da auf einen Deal mit denen eingelassen. Das heißt, uns ist natürlich, liegt es natürlich auch schon daran, dass wir die nicht hintergehen, dass wir damit offene Karten spielen und sagen, ey, dann und dann spielen wir da will ein guter Bekannter aus alten Zeiten was buchen, der macht das dann wissen die halt Bescheid. Also oft ist es dann, oder hin und wieder kommt es dann natürlich auch vor, dass wenn eine neue Anfrage kommt, dass wir die dann an Landstreicher verweisen, weil das einfach erstens für uns dann wieder mehr Arbeit bedeutet und zweitens ist das halt eben ein Dialog, wie Henrik gerade gesagt hat, und da ist es halt ein Geben und Nehmen.
Ja.
Das wäre sonst auch unfair von uns.
Ja.
Okay. Ja, das ist eine total positive Entwicklung irgendwie und freut mich wahnsinnig für euch, weil ich denke mal, dadurch kommen auch wieder ganz andere Kontakte und Kontexte zustande. Eine andere Entwicklung, die ihr hättet nehmen können, ist Gott sei Dank im Sande verlaufen, was mich insgeheim wahnsinnig freut, auch wenn ich mir andere Sachen hätte denken können. Ihr seid beim gleichen Label geblieben, nämlich This Charming Man. Records und das beeindruckt mich ein Stück weit, weil ich kann mir denken, dass nach Im Schwindel sicherlich der ein oder andere mal nachgefragt hat oder das ein oder andere Label. Ne? Gab es da, und es stand auch im Specs, stand es drin irgendwie, dass es da irgendwelche Treffen mit Plattenfirmen an Autobahnraststätten oder weiß der Geier wo gab irgendwie. Was sind das für Geschichten?
Das ist halt so die Entwicklung. Man bringt eine Platte raus, die kommt gut an, und dann klopfen Leute an und wollen daran irgendwie partizipieren. Und ich finde das auch vollkommen in Ordnung, weil die haben Interesse an einem, aber man selber will ja auch irgendwie weiter und neue Türen öffnen und irgendwie neue Sachen ausprobieren. Ja, und dann haben wir auch mit vielen Leuten gesprochen. Und es ist jetzt auch nicht so, dass wir irgendwie uns denen gegenüber verschließen würden oder zukünftig nicht vielleicht irgendwie nochmal mit jemandem von diesen Labels oder so zusammenkommen. Aber für jetzt die Entscheidung war es irgendwie klar. Wir wussten, was wir da haben, was uns erwartet, worauf wir uns verlassen können, wo wir selber mit anpacken müssen. Und hatten sozusagen klar, was ist das für ein Label? Und dann haben wir es halt so gemacht jetzt diesmal. Und vielleicht fühlten wir uns zu dem Zeitpunkt, weil wir auch noch eine relativ junge Band sind, also so lange gibt es uns jetzt ja auch noch nicht, waren wir vielleicht auch noch gar nicht so bereit dafür, und haben gesagt, so lass uns doch erstmal so, dass es sich für uns gut anfühlt, weitermachen. Und mit Weini fühlt sich's halt für uns relativ gut an. Also
Ja,
das ist ganz in Ordnung.
also völlig unabhängig davon ist Charming Man aber auch ein geiles Label. Das ist
Da passiert gerade total viel, ja.
Christian ist ein Freund von uns schon jahrelang, der hängt sich da ins Zeug. Das ist super, was der da rausbringt, und wir fühlen uns da nach wie vor total wohl. Also.
Ja, aber es ist halt eben auch Konsens bei uns, denke ich, dass wir, ja, wenn Interesse da ist, also wie jetzt eben auch beim Journalismus, wo wir vorhin drüber geredet haben, dass wir uns vieles oder ja, alles würde ich jetzt nicht sagen, aber vieles erstmal anhören. Und dann kann man ja immer noch gucken, ne? Und dann haben wir uns auch einige Sachen angehört, aber letztendlich ja, haben wir dann gemeinsam entschieden, dass das, was sich am besten anfühlt, immer noch This Charming Man im Moment ist.
Ja, es ist ja auch mittlerweile so, dass befreundete Bands auch auf This Charming Man Records rauskommen. Da sind jetzt die Nerven, die bringen auch bald ein zweites Album raus, wo ja auch noch Fin du Monde Records von Else, von einem guten Freund von uns, mit involviert ist und so. Also mittlerweile guckt man so nach links und rechts auf dem Label und trifft auch Bekannte und Freunde, welche, die man schon vorher hatte, welche, die man darüber kennengelernt hat. Und das ist auch ein schönes Gefühl, ne? Also ich meine, ich habe mehr Interesse daran, mich da bei einer Institution aufzuhalten, wo ich irgendwie wo ich auf mehreren Ebenen auch so Kumpels und Freundinnen und so treffe, anonym beim Major zu sein. Aber wir sind einfach offen. Wir gucken einfach, was passiert, und entscheiden gemeinsam, wie es weitergeht. Ja.
Wichtig immer ist, dass es sich gut anfühlen muss.
Ja, das ist
Und
eigentlich das
das
Hauptkriterium.
fühlte sich sehr gut an, das wieder bei This Charming Man zu machen, also haben wir es gemacht.
Kopfpunk! Wie kommt ihr denn auf Tobias Levin? Warum seid ihr nicht bei Christoph da Bartelt geblieben?
Das war, also da steht, habe ich auch mal in der Specs, glaube ich, gesagt, das war keine Entscheidung gegen Christoph, absolut nicht. Wir haben da großen Respekt vor seinem Können und vor seinem Tun, aber es ist mittlerweile so, dass er mit seiner Band Kadaver fast nur noch unterwegs ist. Darum wäre es grundsätzlich, glaube ich, auch schwierig gewesen, da einen Termin zu finden, der da vakant wäre. Aber völlig unabhängig davon hat Tobias Levin uns auf dem Konzert, auf unserem ersten Konzert in Hamburg, glaube ich, gesehen. Stand vor der Bühne und war ziemlich begeistert, was uns natürlich sehr geschmeichelt hat, weil wir natürlich Tobias Levin, also wir wissen um seine Arbeit und wir wissen um sein Lebenswerk. Und er hat dann direkt Interesse kundgetan, uns aufnehmen zu wollen.
Ja.
Daraufhin haben wir uns dann nochmal mit ihm getroffen und haben das nochmal durchgesprochen und haben uns dann letztendlich dann dafür entschieden.
Ja, das war das erste Hamburg-Konzert, und dann kam Philipp irgendwann an und meinte so: Ey, wer ist dieser Typ da an der Bar? Der kommt mir irgendwie bekannt vor. Und dann haben wir rumüberlegt, und dann ist irgendwann der Groschen gefallen: Ey, das ist Tobias Levin. Und das war noch vor dem Konzert. Ja, und nach dem Konzert waren wir fertig, und dann stand er auf einmal vor uns und sagte: es ist so großartig, dass es die Gruppe Messer gibt. Und dann haben wir mit ihm gequatscht und was getrunken und dann haben wir wieder telefoniert und gesprochen und gesprochen und gesprochen, bis es dann letztendlich alles klar war. Und er hat von Anfang an seit dem ersten Sehen Interesse bekundet, hatte vorher auch schon im Schwindel sich im Plattenladen gekauft und ja, das war, glaube ich, das Gute für die Zusammenarbeit mit Tobias Levin. Der hatte richtig Bock auf uns, der hat richtig Lust gehabt, mit uns zu arbeiten. Und das ist eine gute Basis, um gemeinsam eine Platte zu machen.
Ja. Was war anders im Arbeiten? Also ich meine, es war erstmal ein anderes Studio. Ihr wart in Hamburg in seinem Stammstudio, ne? Wie heißt das?
Electric Avenue.
Ne, Electric Avenue. Ne, was ist das für ein Raum irgendwie? Wie wird da aufgenommen? Was ist das für eine Philosophie?
Also live die drei haben live aufgenommen. Ich habe dann später hinter Tobias gestanden und mit in der im Regieraum sozusagen aufgenommen, was ich erstmal unüblich fand, was aber ein Experiment war und super geklappt hat. Und ich fand den Raum eigentlich am schönsten, weil der einfach als Raum selber so schön gewirkt hat. Ja, ne? Das ja. mit so Holzbalken direkt am Wasser und so. Ein sehr angenehmer Arbeitsatmosphäre. Ja,
das Studio selbst ist eigentlich an sich ein klassisches Studio, wie man das so, ja, wie man sich das so klischeemäßig vorstellt. In Hamburg, ich glaube Speicherstadt heißt das, ne? Also ja. In einem alten Speicher eben auch. Also es ist ein sehr, sehr charmant. Ist das auch eine sehr angenehme Atmosphäre.
Ich kenne den Stadtteil, ja.
Und, also ich meine das Studio selbst, ne? Der Stadtteil natürlich, ja klar, der hat auch Charme. Aber ich glaube, es war für uns alle so, also Pogo, Philipp, unser Schlagzeuger und ich, wir haben ja relativ viele Produktionen schon gemacht und verschiedene Studios gesehen. Aber das war schon was Neues, weil wir das erste Mal, glaube ich, mit einem Produzenten zusammengearbeitet haben, den wir nicht persönlich kannten. Also sonst haben wir eigentlich immer mit Christoph jetzt zum Beispiel, der schon lange ein Freund ist.
Robin Völkert,
der mit uns als Live-Mischer schon mal unterwegs war, den wir auch schon lange kennen. Mit solchen Leuten, die auch sehr professionell arbeiten, aber eben auch schon lange unsere Freunde sind. Da ist natürlich eine spezielle Chemie schon da und so ein gewisses vertrautes Verhältnis. Und dann war das natürlich schon was Neues mit einer Person, die man jetzt eben nicht so gut kennt. Ja, auch so kreativ vielleicht warm zu werden. Also man musste sich erstmal so ein bisschen abtasten. Aber an sich war es eigentlich genauso eine angenehme Atmosphäre, wie, ja, wie wir es eben sonst auch schon von anderen Produktionen kannten.
Ja, von der Dauer her war das ein Unterschied? Wie lange habt ihr gebraucht? Oder wie lange habt ihr euch Zeit gelassen?
Also das Aufnehmen waren irgendwie 7-8 Tage oder so, glaube ich, wenn ich das richtig
erinnere. Ich glaube 9 sogar.
Oder 9 Tage. Dann gab es nochmal so Overdub-Momente und ja. Was bei der ersten Zeit haben wir es in 3 Tagen gemacht, 3,5 Tagen.
Was für Overdubs? Meinst du jetzt den Gesang oder jetzt Gitarren oder was oder wie?
Ja, nochmal so ein bisschen eine Atmosphäre mit Feedbacks drüberlegen. Es gibt sehr viele perkussive Elemente, die wir später mit Manuel Schittka aufgenommen haben. Wir kennen so viele Manuels. die wir mit Manuel Schittka dann noch aufgenommen haben und Sebastian Krokus und so ein paar Leuten. Genau, da haben wir einfach dann noch so ein bisschen gebastelt.
Das ist aber im Nachhinein noch passiert.
Genau.
Also wir haben noch ein paar Studiotage dazu gebucht praktisch, 2 Wochenenden oder so, wo dann halt noch so ein bisschen rumexperimentiert wurde.
Ah, okay. Und dann wart ihr alle 4 auch immer vor Ort, oder?
Nee, das nicht, nee. Hm. Das wäre logistisch auch schwierig gewesen, da wir ja in Münster wohnen. Meistens hat dann Philipp die Nachproduktion, wenn man es so nennen will, begleitet.
Ja,
und
ja.
Wir waren dann eher im Austausch mit Philipp. Und
ja, klar.
Ich bin dann noch einmal für ein Wochenende hin und habe mit Tobias noch so ein paar Gitarrenexperimente gemacht, die ja über der Aufnahme liegen.
Erzähl mal, was hast du gemacht?
Ja, wir sind eigentlich alle Songs nochmal durchgegangen. Die Albumreihenfolge stand ja, glaube ich, schon, also relativ chronologisch und einfach nochmal Verstärker angeschmissen und ein bisschen rumgefriemelt einfach. Und da sind dann halt noch ein paar witzige Sachen entstanden, die dann zum Teil Tobias auch noch unabhängig, also eigenständig bearbeitet hat, von dem man vielleicht dann auch als Musiker selbst gar nicht so viel mitbekommen hat. Also ja, dementsprechend hat er an der Produktion auch noch einen eigenen Anteil dann zugefügt.
So ein bisschen war der für den ganzen Prozess das fünfte Messer. Also wir haben dann auch irgendwie ziemlich schnell gesagt, dass wir ihm vertrauen, weil wir das Gefühl hatten, dass wir das machen können, weil das halt eine sehr harmonische Zusammenarbeit war. Und dann haben wir ihn auch sich integrieren lassen.
Kopfpunk! Gab es so, ich sag mal, Experimente oder halt Ideen, die ihr euch vorher so produktions- und soundmäßig vorgenommen hattet und die ihr dann auch umgesetzt habt?
Also was wir beim Gesang zum Beispiel gemacht haben, nachdem ich alle Stücke, so wie ich sie singen wollte, fertig eingesungen hatte, hatten wir auch noch Zeit. Und ich finde so eine Band, die recht aktuell ist, ganz gut, die heißt Merchandise. Und der Gitarrist von denen hat eine Soloplatte, David Vassalotti heißt der. Und da gibt's bei einem Stück, das heißt Mirrors, auf einmal so einen komischen Schrei irgendwie im Hintergrund, der total erstmal irritiert, aber dabei bleibt es auch, das ist das einzige Element dieser Art. Und das hat mich total begeistert. Und da hatte ich mir wirklich vorgenommen, irgendwas in der Richtung auf der Platte zu machen, dass irgendwie noch zusätzlich mit einer Stimme was hinzukommt. Ja. Und das hat sich dann, das brauchte ich Tobias gar nicht mehr sagen, das hat er dann irgendwie alleine angedacht. Dann war es so, dass er mich irgendwie in eine Ecke des Raumes geschickt hat und dann sollte ich mir vorstellen, ich schreie meine eigenen Texte nochmal in eine Schlucht und versucht die irgendwie bis zum Boden der Schlucht runterzubringen. Und dann haben wir das Mikro ganz weit weggestellt. Und solche Sachen haben wir noch viel mit Stimme gemacht. Und Pogo und Philipp haben ja auch bei Stücken noch mit der Stimme Sachen gemacht. Man hört sogar Tobias an einer Stelle was machen und was singen, wo also mehr Geräusche, die er von sich gegeben hat, die er aufgenommen hat. Sowas haben wir dann gemacht und das war witzig, weil ich hatte konzeptuell gedacht, sowas wäre spannend und dann ist es auch aber wieder von alleine entstanden.
Ja. Witzig fand ich auch, dass als wir zum Soundcheck des Gitarrensounds kamen, dass Tobias dann gesagt hat, ich habe gelesen, dass die Produktion von der Nevermind the Bollocks so war, dass die Gitarre von der Glasscheibe irgendwie 2 Meter oder 1,50 Meter von der Glasscheibe stand. Das will ich auch so haben. Und dann hat er halt Palis M vor diese Glasscheibe gestellt und dann haben wir das halt auch so gemacht und das klang auch total super. Also das waren so Kleinigkeiten, die dann in Tobias Kopf rumschwirrten, die wir dann halt umgesetzt haben, die dann einfach total super waren. Also
ums Schlagzeug lagen auch so unzählige Kieselsteine, was ich bis heute noch nicht verstanden habe. Aber ich kam ein bisschen später zur Produktion, irgendwie einen halben Tag oder so. Und dann war das Schlagzeug schon aufgebaut und um die Standturm und die Bassdrum lagen unzählige Kieselsteine. Ja. Ich weiß es bis heute.
Tobias' Kommentar dazu war, nach 25 Jahren kritischer Theorie ist jetzt Esoterik angesagt. Ne?
Was war das für ein Raum? War es ein Holzraum mit so Akustik-Schranken in der Decke? Oder war das abgedämpft? Oder wie war es?
Da war gar nichts abgedämpft, oder? Es war einfach nur der Raum. Also
Stein und Holz.
Stein und Holz.
Ja, okay. Ja, so hört es sich auch an. deswegen fühlt man sich da so mittendrin irgendwie, ne? Also die Frage, die ich eben hatte, so wegen diesen kleinen Wünschen, die man sich dann so erfüllt, ist beruht auch irgendwie so auf der Feststellung, auch wenn es dann aus dem Fluss heraus ist, wir hatten das Thema eben schon ansatzweise, aber ich finde schon, dass ihr euch auch wieder so ein Stück weit weiterentwickelt habt und Sachen vorangetrieben habt, experimenteller geworden seid. Tiefenrausch ist da so ein prägnantes Beispiel. Also eigentlich die ganze Platte. Ja, das lange Outro bei Süßer Tee ist der absolute Oberknaller irgendwie, das ist so atmosphärisch, das ist so unendlich. Da hatte ich sofort die Idee, vielleicht machen die das auf der Platte, auf der Vinylversion, so, dass das zur Endlosrille wird, dass die Musik niemals aufhört. Das geht ja.
Hättest du uns vorher sagen sollen, die Idee ist nicht schlecht, da sind wir nicht drauf gekommen.
Auf der Auslaufrille, weißt du, da kannst du ja auch noch Sound drauflegen.
Das können wir nochmal andenken, vielleicht kann man ja so eine Zweitpressung oder eine Drittpressung oder so mal kommt. Vielleicht kann man das noch.
Das ist echt. Weil das ist das, der Schlusspart dann mit diesem Basslauf dann auch wieder und das ist so spacey und das schreit natürlich auch, ich höre ja auch biografisch logischerweise und ich habe natürlich ohne Ende Zitate gehört. Ne? Ich sag mal Süßer Tee zum Beispiel, ne? Die ersten paar Sekunden dachte ich, Paul ist tot. Ne? Und klar, es entwickelt sich dann vollkommen anders und hat überhaupt gar keine Parallele. Ne? Oder Tiefenrausch, da dachte ich dann auch, ja, die haben auch ziemlich viel Bowie gehört mal wieder. Ne? Was sich ja auch halbwegs getroffen hätte, weil ihr habt ja vorab in der Prä-Veröffentlichungsphase hattet ihr ja vorab dieses Bowie-Zitat-Cover.
Ja, das fand ich total witzig und hatten da voll Bock drauf.
Also für die Hörer muss man sagen, Bowie hat ja die Next Day-Platte veröffentlicht mit einem weißen Quadrat drauf und im Hintergrund konnte man das Heroes-Cover sehen. Ne? Und
die Idee ist witzigerweise im Studio selbst entstanden. Ja. Weil da kam, glaube ich, auch die Bowie-Platte gerade angekündigt, genau. Ne, mit diesem Cover auch.
Und wir fanden das so genial von Bowie, einfach so offensichtlich zu seinem eigenen Backkatalog zu stehen und den zu thematisieren, dass das sogar mit aufs Cover integriert. Und das sah auch irgendwie arschcool aus, weil es so scheiße aussah, aber dabei irgendwie Klasse hatte. Und dann haben wir einfach das uns abgeguckt. Fanden wir geil.
Ja, war auch total geil. Und ich hätte es euch sogar zugetraut, dass es das richtige Cover wird. Aber ich war dann fast schon enttäuscht. Ne? Ab wann stand der Titel Die Unsichtbaren fest?
Oh, das weiß ich nicht mehr.
Hat das was mit dem Artwork zu tun oder war das schon vor dem Artwork?
Nee, das war schon vor dem Artwork.
Ja.
Die Unsichtbaren, da ging es halt eben darum, wie es auch hinten auf der Platte zu lesen ist, Leuten eine Widmung letztendlich zu geben, die verschwinden, die unsichtbar sind, die keinen interessieren, ne? Wie es auch hinten drauf steht. Also wir führen jetzt ein Interview, wir stehen in der Öffentlichkeit, man bekommt viel mit, wenn man die Zeitung aufschlägt, das Radio anmacht oder was auch immer. Und es gibt aber einen riesen Teil der Erdenbevölkerung, der leidet, aber niemanden interessiert. Und das ist ja furchtbar, ne? Und die Unsichtbaren soll sozusagen auf diese Menschen verweisen.
Ja. Spiegelt sich das auch in den Texten wieder?
Philipp hat das neulich ganz gut beobachtet, dass es sogar auf der ersten Platte schon Geister und Phantome und Personen, die verschwinden, gibt. Also zum Beispiel Abel Nehmer in dem Stück, entlehnt aus dem Roman von Theresia Mora, das ist auch ein Unsichtbarer. Ne? Mhm. Dem wird jetzt ein Roman auf den Leib geschneidert. Das ist natürlich auch eine Kunstfigur. Aber das ist so eine Figur, die verschwindet eigentlich, die nicht wahrgenommen wird mit einer interessanten und auch tragischen Geschichte.
Mhm.
Und ich glaube, so eine Affinität zu solchen Wesen, sage ich jetzt mal, gibt es schon immer bei uns. Und auch schon vor der Band wahrscheinlich. Eine Band forciert dann ein Interesse.
Kopfpunk! Ich bin sehr gespannt, wie eure weitere Entwicklung vonstatten geht. Aber heute ist jetzt erstmal Veröffentlichung der zweiten LP und nochmal Gratulation von meiner Seite. Von vorn bis hinten einfach nur gut. Ich werde euch weiter beobachten. Ich werde in Köln reinschneien. Ne? Tourtermine für die Hörer sollte man sagen, am besten auf Facebook reingucken, geht immer am schnellsten. Oder halt auf dem Gruppe Messer Blog. Ne? Und dort findet man alle notwendigen Informationen. Für Punkrockers Radio reicht das jetzt erstmal. Ich bedanke mich bei euch recht herzlich. Es war sau interessant und wir könnten noch Stunden weiter quatschen. Können das auch gerne gleich tun. Aber ich breche jetzt erstmal ab und
ich möchte noch was loswerden.
Bitte, Pogo.
Weil das Kopfpunk-Interview mit Tobert auch so war, ich möchte an dieser Stelle auch mal ganz herzlich den B5 grüßen.
Dann erklär auch, was der B5 ist für die Hörer.
Ja, das ist halt der Bassclub mit den geilsten Bassisten, ist doch klar.
Du postest da bei Facebook manchmal Fotos zusammen mit Tobert. Was habt ihr da am Laufen?
Eine heiße Bassaffäre.
Wir sind halt im gleichen Bassclub. Das ist der B5. Ursprünglich waren es mal 5 Mitglieder, mittlerweile gibt es ein paar mehr, aber das sind halt dann die B5 Ultras.
Ja.
Und das ist halt einfach ein geiler Club.
Seltsamerweise gehört ihr aber nicht zu den, gehören Messer nicht zu den Turbostart-Vorgruppen. Ja, oder habt ihr schon mal
dazu? Wir gehörten mal dazu.
Wir haben zweimal gespielt.
Zwei unserer ersten Konzerte, also das war
ganz am Anfang.
Vierte und fünfte Konzert oder so. Ja. Wir haben uns Turbostart eingeladen. Und wir haben in Kaiserslautern, glaube ich. Und
in irgendeinem
Kaff.
Und in irgendeinem, Kaff.
Ja, und da haben wir uns ziemlich gut mit denen ziemlich gut verstanden und haben dann auch gemerkt.
Abgesehen davon, dass die den Wein getrunken haben, der auf unserem Rider
stand. Ja, was soll das denn? Und ich habe einen schönen blauen Rollkragenpullover damals vergessen. Deshalb denke ich eigentlich mit Trauer an diesen Abend zurück.
Als ich Tobert da im Interview hatte, ne, und der kam darauf zu sprechen, aber hatte mir noch sein Tattoo gezeigt. Alter, B5 hier!
So. Ja, und hier.
Wo hast du dein Tattoo?
B5.
Was hat ein Haifisch?
Blauwal.
Ein Blauwal. Und wo steht da B5? Ich sehe da nichts B5. Das ist okay, sehr klein. Ne? Müssen sich alle Mitglieder tätowieren?
Eigentlich schon. Also mit dieser Pflicht nehmen es viele leider nicht so ernst. Also zumindest schienen die das immer auf, schon seit geraumer Zeit. Aber das wird noch.
Aber es gibt mehr als 5 Mitglieder oder wie kommt dieses B5?
Ja, ursprünglich 5 Gründungsmitglieder sozusagen. Und da hatten aber das schon 2 Leute tätowiert und dann ist ja ein bisschen schlecht, ne?
Ja. Und was ist das mit den Bärten? Bärte sind auch Pflicht?
Also der Bart kommt erst mit der Mitgliedschaft. So.
Ne? Gibt es sowas bei Gitarristen auch, Palle?
Nö, das wär, du hast die Gitarrenfreunde.
Ich habe Philo. Ja, das ist, also wir haben einen sehr kleinen, elitären Club. Da sind nur 2 Leute drin, die Gitarrenfreunde. Aber wir hängen das nicht so an die große Glocke, weil also das wäre irgendwie auch, also wäre auch ein bisschen lame, ja, wenn man versucht, sowas Großartiges wie den B5 zu hüpfen.
Beim Gesang gibt es sowas auch, das heißt aber G1, da bin nur ich drin.
Ja, herrlich irgendwie, ne? Ja, verrückte Geschichte irgendwie, B5, ja. Ne? Auch eine fantastische Platte dieses Jahr veröffentlicht, ne? Stadt der Angst irgendwie. Und er hat ja gerade seine Zweitband da, Mountain Witch. Genau. Der Chris hat mir die MP3s zukommen lassen, irgendwie. Tja, abgefahrenes Zeug. Also, ja. Ne? Trocken, 70s, fast schon doomig, ne? Und komplett instrumental, ne? Aber gut, okay, braucht man wahrscheinlich als Ausgleich, ne? Was sagen eure Ausgleichsgeschichten? Was sagen eure Nebenprojekte? Läuft da was? Also ich hatte wahrgenommen, Hendrik hat jetzt mit wie hieß es so schön bei Arte, dem Schnulzensänger aus den Bergen mit Dagobert ein Duett aufgenommen?
Ja, aber das ist das stimmt nicht.
So hieß die Sendung.
Das ist ein Messersong mit Dagobert. Ach so. Also das bin nicht nur ich und Dagobert, sondern die.
Ach, das ist ein Messersong. Ach so.
Das ist ein Messersong. Das haben alles wir eingespielt, die Pogo Palle und Philipp. Und als alles am Song fertig war, haben Dagobert und ich dann zusammen den Gesang gemacht. Also das ist ein Messersong.
Ah, okay. Hat der auch, hat der so ein Sergei Gainsbourg Motiv oder was ist das bei ihrem Kleid? Gab's das schon mal?
Das ist ein Coversong.
Der ist von Serge Gainsbourg und Brigitte Bardot.
Ah ja, okay. Ich kenne das Original nicht irgendwie. Aber ich habe da mal reingehört. Bitte?
Das ist gut, das Original.
Ach ja, es gibt so viel. Ich, also gerade 2013 war wirklich ein fantastisches Jahr für mich hier im deutschsprachigen Punk-Bereich irgendwie an Neuentdeckung. Absoluter Wahnsinn, was sich da momentan etabliert.
Candelilla zum Beispiel finden wir alle total super.
Ja, habe ich jetzt noch nicht reingehört, aber die haben das war eine Split mit die Nerven, ne?
Genau, das haben wir auch gemacht. Und die haben ein super Album mit Steve Albini aufgenommen.
Man konnte ja bei YouTube dann auch dieses Video sehen, Lieblingsplatten. Und da war Hendrik ja zu Gast und hat Camping Sex vorgestellt. Und ja, die Band ist fantastisch. Ne? Und da, um vielleicht dann nach dieser improvisierten Verabschiedung eben nochmal die Biege zurückzuschlagen, irgendwie zu den Motiven und Zitaten und Vorbildern. Also da sind auch viele Parallelen in dem Sound irgendwie, ne? Hattet ihr ein musikalisches Motiv für die Platte? Ich meine, außer den Wunsch, räumlich klingen zu wollen, hattet ihr da so eine musikalische Vision, irgendwie so Bilder im Kopf? Es muss befremdlich sein, es muss ein bisschen unzugänglich sein. Also es ist auch eine sehr düstere Platte. Ne? Also auch Neonlicht als erste Single. Ne? Ich habe das nicht als, ich denke, viele Leute hören das vielleicht beim ersten Mal so als Liebessong oder was. Ne? Aber das ist es ja nicht. Es ist ja die total eigentlich die totale Depression eigentlich. Ne? Und hattet ihr so eine musikalische Idee vorab im Kopf, was die Unsichtbaren sein könnten?
Also wir haben, also rein musikalisch gesehen gab's da kein direktes Motiv, dass man jetzt hingeht im Proberaum und sagt, das muss so klingen. Natürlich haben wir unbewusst wahrscheinlich eine Menge im Kopf und im Bauch sozusagen, was einfach dadurch entsteht, dass wir halt so eine gewisse musikalische Sozialisation erlebt haben und da eben ganz viel von mitgenommen haben, ne? Das ist ja logisch, aber dass jetzt irgendwie so, das muss jetzt so und so klingen, so dann darauf beharrend, so war es nicht.
Hendrik, mischst du dich da ein in die Musik?
Ja, so wie sich die anderen auch mit in die Texte einmischen, prinzipiell. Also wir besprechen alles und das ist nicht so, dass wir das getrennt sehen. Wir sind eine Band, wir sind 4 Leute, wir machen das alles zusammen. Ne? Ich schreibe die Texte, Pogo schreibt die Bassläufe, Palle macht die Gitarre, Philipp das Schlagzeug, aber das geschieht ja gemeinschaftlich. Und also deshalb würde ich gar nicht sagen, dass ich mich da einmischen muss, wenn ich dabei bin, während ein Song entsteht und ich sage dann so, boah, ich fände es geil, wenn jetzt das und das kommen würde oder das fand ich super cool und so, dann ist das genauso eine Stimme wie die anderen drei.
Ja, jeder bietet halt im Prinzip was an von dem, was er eben
Kann.
ja was er kann oder beherrscht. Und meistens ist es dann halt schon ja relativ nah an irgendwas, was halt für alle ja was halt für alle Sinn macht. Also meistens muss man gar nicht dann irgendwie viel korrigieren oder auf Wünsche speziell jetzt eingehen oder also es kommen dann irgendwie keine Verbesserungsvorschläge oder ja, oder irgendwie dann wünsche, dass man irgendwas komplett anders machen muss oder spiel mal das lieber so und so oder an der Stelle mal nix oder sowas. Sowas gibt es eigentlich nicht.
Nein.
Ja, okay. So hört es sich auch an. Herrlich, absolut entdeckenswert. Also kann man nur als Kaufempfehlung weiterreichen an die zahlreichen Hörer von Punkrockers Radio, die heute fleißig zugehört haben. So, jetzt bin ich bei der zweiten Verabschiedung. Jetzt muss es aber mal kommen. Pogo hatte schon ein Schlusswort. Ich hatte eigentlich auch schon ein Schlusswort. Ich möchte mich ja nicht ständig wiederholen. Hendrik, hast du noch was zu sagen?
Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Ich habe mich sehr darauf gefreut, heute mit dir das Interview zu machen zum Release-Tag sozusagen, weil ich das letzte Mal schon so angenehm und schön fand und weil nicht nur wir die ganze Zeit reden, sondern weil du auch sprichst. Und das finde ich immer angenehm, wenn man so mehr im Dialog aufeinander trifft, als dass man irgendwie eine Frage gestellt bekommt und dann antwortet, ne? Also danke, hat Spaß gemacht. Ja.
Pascal, mein Lieblingsgitarrist.
Ja. Dir vielen Dank. Also ich habe mich ja auch besonders gefreut. Ich war beim letzten Mal nicht dabei und weil die anderen so begeistert waren, wollte ich heute unbedingt dabei sein. Und es hat Spaß gemacht und ich freue mich aufs nächste Mal.
Wir brechen hier ab. Wir sehen uns im Laufe des Jahres. Grüßt mir den Hamburger.
Machen wir.
Machen wir.
Tschüss.
Mach's gut.
www.punkrockers.radio. Kopfpunk!